Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute setzen wir das Gespräch mit Ursula und Manfred Müller-Gransee fort. Anlass ist der turnusmäßige Wechsel des nationalen Koordinators der Satya Sai-Organisation am 1. Mai 2010. In der letzten Stunde haben wir viel Interessantes und Neues aus der Organisation gehört, aber auch über persönliche innere Kämpfe, die stattfanden, bis hin zur totalen Kapitulation Swami, dein Wille geschehe. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Manfred, du bist beruflich im Bereich Management und Kommunikationstraining tätig. Hat dir diese Qualifikation in dem verantwortungsvollen Amt des nationalen Koordinators der Satya Sai-Organisation eigentlich geholfen?
Ja, wechselseitig hat sich das geholfen. Da werden Sie geholfen. Das Kennenlernen von Swami hat die Art und Weise, wie ich mein Leben in meinem Beruf fortgeführt habe, massiv verändert. Genauso wie die Fähigkeiten, die ich in meinem Beruf gelernt und erworben habe, wie die der Sai-Organisation zugute gekommen sind. Ich habe zwei Unternehmen, die ich nach wie vor als Geschäftsführer leite. Das ist auf der einen Seite ein Trainingsinstitut, wo ich mit vielen Menschen zusammenkomme und die Aufgabe habe, Personaltrainings durchzuführen. Und nachdem ich das sicherlich am Anfang sehr instrumentalisiert getan habe und mich ganz in den Dienst der Unternehmen gestellt habe, hat sich diese Aufgabe doch für mich auch dahingehend gewandelt, auf der einen Seite nicht mehr für jedes Unternehmen tätig zu sein, was an mich herantritt, sondern zu schauen, was ist das eigentlich für ein Auftrag, was ist das für ein Unternehmen, welche Ziele und Zwecke werden da verfolgt und kann ich mich hinter diese Ziele und Zwecke stellen. Und das Zweite ist, die Menschen, die mir dort begegnen, auf eine ganz andere Art und Weise ernst und wahrzunehmen und ihnen in einem viel umfassenderen Sinne zu versuchen, Unterstützung zu bieten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben, was eben wirklich darin mündet, da finden wir auch dieses Stichwort Ermutigung wieder, zu sich selbst zu stehen, herauszufinden, was ist das eigentlich, was meine originäre Kraft ausmacht, worin die besteht und diese Kraft dann wirklich auch zu entfalten und nicht einfach nur irgendwelches Handwerkszeug dort zu lernen. Und die zweite große Veränderung war, dass ich die Gelegenheit hatte, mit einem Freund der ebenfalls ein Anhänger von Satya Sai Baba ist, ein Industrieunternehmen zu kaufen. Und auch das war eine spannende Geschichte, weil das ist ein ganz spezielles Recyclingunternehmen. Und wenn man so viel Geld in die Hand nehmen soll, um ein solches Industrieunternehmen zu kaufen, dann hat man schon ein paar schlaflose Nächte. Und in einer dieser schlaflosen Nächte, da bekam ich einen Traum. Und in diesem Traum stand über diesem Gebäude eine Leuchtschrift. Und in diesen Leuchtreklamelettern stand dort geschrieben Recycling, aber anders geschrieben, als man es üblicherweise schreibt, nämlich das Sai als S-A-I ausgeschrieben. Und das war für mich ein deutliches Zeichen, dass wir diesen Schritt gehen sollten und dort einen Schwerpunkt für unsere weitere berufliche Tätigkeit setzen sollten. Was dann auch dazu geführt hat, dass auf unseren Geschäftspapieren und auf den Firmenschildern überall ein Copyright Recycling steht. Interessanterweise haben wir dieses Unternehmen jetzt seit 5 Jahren und es hat uns noch nie jemand darauf angesprochen. Das hat offensichtlich noch nie jemand bewusst wahrgenommen, was dort eigentlich steht. Für uns allerdings ist Swami dort in diesem Unternehmen sehr präsent, weil wir mit der Möglichkeit, es zu erwerben und damit ja als Eigentümer und Geschäftsführer ein solches Unternehmen zu betreiben, die Chance bekommen haben, ein Unternehmen, was auf den 5 menschlichen Werten basiert, zu führen und auszuprobieren. Geht das eigentlich? Geht das in diesen sehr weltlichen Bereichen? Geht das in der Unternehmensführung, dass man ein Unternehmen basierend auf den 5 menschlichen Werten führt? Und das ist eine ganz unglaublich spannende Erfahrung und ein wunderschönes Feld, was sich uns dort erschlossen hat. Und so gesehen hat Swami natürlich das ganze Leben auf den Kopf gestellt, das Berufliche wie auch das Private.
Sicherlich gab es auch viele Höhepunkte in dieser Zeit. An welche erinnerst du dich besonders gern?
Da muss ich unterscheiden. Es gab Höhepunkte, die so im Außen lagen. Das heißt, das waren solche wunderbaren Veranstaltungen wie das Sai Festival, was wir im letzten Jahr in Köln erleben durften, wo wir einfach mit 500 Sai-Devotis ein ganzes langes Wochenende zusammen waren und die ganze Vielfalt, die Swami uns ja bietet, in der Form auch annehmen konnten und ausfüllen konnten, mit Leben füllen konnten. Das sind natürlich ganz, ganz wunderbare Momente. Vor allen Dingen war dieses Sai-Festival für mich auch deswegen wunderbar, weil ich es nicht komplett organisieren und durchführen musste, sondern damals Norbert mit seinem Team die meiste Arbeit erledigt hat. Das war sicherlich eines der Highlights, die in die Zeit hineinfiel, als ich diese nationale Koordination innehatte. Die wirklich berührenden Momente waren die kleinen Geschichten, die sich abgespielt haben. Das waren die Momente, wo es Begegnungen gegeben hat mit anderen Menschen, mit anderen Devotees, und wo ich gemerkt habe, dass ich durch mein Tun in dieser Aufgabe dazu beitragen konnte, dass wieder jemand einen Schritt nach vorne gewagt hat, dass es für jemanden wieder einen Schritt weitergegangen ist und man das als Außenstehender beobachten konnte und sehen konnte, wie Swami sein Werk tut. Das waren die Momente, die dann berührt haben und die dann auch entschädigt haben für vieles andere, was dann vielleicht auch manchmal nervenaufreibend oder ja, einfach sehr arbeitsintensiv gewesen ist.
Lagen vielleicht auch ein paar Stolpersteine auf dem Weg, wo du gesagt hast, oh, das hätte anders laufen sollen?
Es gibt diese Stolpersteine immer wieder. Das gehört mit zu dieser Aufgabe dazu, dass wir vor Dinge gestellt werden, die wir so nicht wahrhaben wollen oder die wir so nicht akzeptieren wollen. Das sind ja genau die Momente, in denen wir wieder irgendeinen Teil von uns loslassen dürfen, der aufbegehrt, und uns wieder üben dürfen in Selbstlosigkeit und in dienender Hingabe. Das sind übrigens 2 Stichworte, die mich sehr, sehr beschäftigt haben seit etwa einem Jahr, denn ich hatte im letzten September die Gelegenheit, mit Dr. Goldstein, unserem Vorsitzenden des Prashanti Council und der Satya Sai World Foundation in Griechenland anlässlich des Zonentreffens, mich mit ihm zu unterhalten. Und er hatte dort einen Vortrag gegeben und hat gesagt, was seiner Meinung nach einen Koordinator oder einen Führer in dieser Sai-Organisation auszeichnet. Und er hatte diese beiden Begriffe genannt, den der dienenden Hingabe und den der Selbstlosigkeit. Das hat mich zutiefst erschüttert. Es hat mich dann hinterher noch wochenlang bewegt. Ich konnte kaum darüber sprechen, weil ich gemerkt habe, wie wahr das ist, was er dort ausspricht und wie sehr mich das auch immer wieder während dieser Tätigkeit ereilt hat, wenn ich gemerkt habe, ja, jetzt hast du das wirklich geschafft. Du hast dort einen Schritt getan und der war in diesem Bewusstsein der dienenden Hingabe oder der war in der Selbstlosigkeit, weil genauso häufig schaffen wir es nicht. Da gehen wir in unseren Ärger, in unseren Frust, in unsere Verzweiflung, in unseren Widerstand, in unseren Zorn, in unsere Wut, in all das, was wir natürlich auch in uns haben. Und das zu transformieren, das ist die eigentliche Aufgabe, um die es dann natürlich geht.
Manfred, wo spürst du denn im Alltag Swamis Präsenz am deutlichsten?
Swami ist ja immer da. Und die Frage, wo ich ihn oder wann ich ihn am deutlichsten spüre, hat natürlich weitestgehend mit mir zu tun. Wann bin ich offen genug dafür, wahrzunehmen, dass er da ist und dass nicht ich es bin, der Tuende, der Machende ist, was mir häufig genug schwerfällt. Denn Ursula hat das vorhin so schön gesagt, ich bin vom Beruf her ein Unternehmer. Und ich habe lange Zeit auch dieses Wortspiel mit mir getragen und habe gesagt, man kann die Menschen eigentlich in zwei Gruppen einteilen, in die Unternehmer und in die Unterlasser. Ich bin zweifelsohne einer von denen, die zu den Unternehmern gehören. Das heißt, ich unternehme etwas. Und dieses Ich ist dann auch schon dasjenige, was verhindert, dass Swami in meinem Bewusstsein an erster Stelle steht. Und so ist es dann immer wieder eine Herausforderung, sich das klar zu machen und wieder einen Schritt zurückzutreten und wirklich bewusst wahrzunehmen, dass Swami es ist, der uns führt, der uns lenkt, der jeden Augenblick unseres Lebens bei uns ist, dem alle Früchte gebühren und dem alle Handlungen gebühren. Und das fällt einem Unternehmer häufig genug schwer.
Du hast die großen Konferenzen angesprochen. Jetzt steht die Pilgerreise ins Haus. Gibt es da vielleicht ein rotes Telefon zu Swami? Und ihr fragt, Swami, was sollen wir jetzt tun? Oder ist das allein Sache der nationalen und internationalen Koordinatoren oder vielleicht von Mr. Goldstein?
Wir wünschen uns das natürlich ganz häufig, denn das würde die Aufgabe unglaublich leicht machen. Wann immer wir vor einer Herausforderung stehen, zum Telefon zu greifen, Swami anzurufen und Swami zu fragen, Swami, sag doch mal, was soll ich jetzt geschickterweise tun? Selbst wenn es dieses Telefon gäbe, was es natürlich nicht gibt, bin ich davon überzeugt, dass Swami uns nicht antworten würde, weil das ja das besondere Phänomen ist. Er gibt uns diese Aufgaben und er zwingt uns damit immer wieder, unser Unterscheidungsvermögen zu bemühen. Wir sind diejenigen, die schauen müssen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist der nächste Schritt, was sollte ich besser sein lassen. Das Leben wäre furchtbar einfach. Er könnte es mit einem Fingerschnips alles erledigen, was uns dort an Schwierigkeiten begegnet. Es würde uns nur nicht weiterhelfen. Und insofern ist es so, dass eines, was man lernen muss, ist, ganz egal, wo ich in dieser Organisation eine Aufgabe übernehme, auf welcher Hierarchieebene, ich bilde mir am Anfang immer ein, naja, mir kann ja nichts passieren. Ich habe ja darüber, habe ich ja noch, ich habe ja meinen Central Coordinator oder ich habe ja den Vorsitzenden des Prashanti Council und der wird das schon richten. Meine Erfahrung ist, es wird gar nichts gerichtet. Und dann, wenn ich dieser Hilfe am deutlichsten bedarf, dann wird sie mir am wenigsten zuteil. Wir haben das wieder sehr schön erleben können bei der Vorbereitung zur Pre-World Conference, weil es gab einige Setzungen, die uns erreicht hatten von Dr. Goldstein, die in sich fast allesamt unlogisch und nicht stimmig waren. Und wir hatten aber die Aufgabe, diese Pre-World Conference zu organisieren. Und wir sind zum Teil wirklich daran verzweifelt und haben gesagt, aber was ist denn jetzt richtig zu tun? Und haben auch wieder diesen Versuch unternommen, dieses berühmte rote Telefon zu bemühen, mit dem Erfolg, keine Antwort zu bekommen. Um dann letzten Endes uns hinzusetzen und nach innen zu schauen und zu gucken, was ist es wohl, worum es Swami geht? Was ist hier die richtige Entscheidung? Was ist jetzt von mir gefordert? Was soll ich hier tun? Und genau das dann zu versuchen umzusetzen und dazu zu stehen und das in dem Bewusstsein zu tun, ich habe mein Bestes getan, Swami. Was daraus wird, das wirst du entscheiden. Und was dann daraus geworden ist, das werden die 150 Teilnehmer der Pre-World Conference an der Stelle entscheiden, ob es das Richtige war, was wir getan haben oder nicht. Das liegt dann nicht mehr in unserer Macht.
Also auch Mr. Goldstein hat kein rotes Telefon zu Swami, der muss auch allein entscheiden.
Goldstein hat mir dazu eine schöne Geschichte erzählt. Wie sicherlich die Radiohörer auch alle wissen, ist unser Zonenvorsitzender Dr. Torbjörn Meyer im vergangenen Jahr gestorben. Und neben der Tatsache, dass das für uns alle schmerzlich war, weil wir sehr gern mit ihm in der Form zusammengearbeitet haben, stand damit natürlich auch die Frage im Raum, ja, wer wird denn wohl die Nachfolge von Torbjörn Meyer übernehmen? Wer wird den neuen Zonenvorsitz übernehmen? Und ich habe schon von dem Gespräch mit Dr. Goldstein, was ich in Griechenland hatte, gesprochen und zufällig war das dort mit eines der Themen und ich sagte, wie funktioniert das eigentlich? Wie wird ein solcher Zonenvorsitzender bestimmt? Und dann erzählte mir Goldstein die Geschichte und sagt, da gibt es drei Stufen. Die erste Stufe und die einfachste Stufe ist, dass ich als Vorsitzender der Satya Sai World Foundation dass ich mir einen Überblick in der Satya Sai-Organisation verschaffe und schaue, was gibt es dort für geeignete Devotees, die für eine solche Aufgabe in Frage kommen, mir dann von denen ein Bild besorge und dazu einen kurzen Lebenslauf schreibe. Und dann, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, dies vor Swami ausbreite und sage, Swami, wer soll denn der nächste Zonenvorsitzende dieser Zone 7 sein? Und eines der Verfahren ist tatsächlich das, dass Swami dann auf ein Bild tippt und sagt, der. Und Goldstein sagt, und das ist natürlich wunderbar, weil dann sind wir jeglicher Verantwortung enthoben. Aber er sagt, diese Variante kommt nur noch in den seltensten Fällen zum Tragen. Die zweite Stufe ist diejenige, dass Goldstein diese Fotos und die Lebensläufe ausbreitet und sie vor Swami hingibt. Und Swami sagt, na Goldstein, wen würdest du denn nehmen? Und dann ist es seine Aufgabe, einen dieser Kandidaten oder Kandidatinnen auszuwählen, mit dem Effekt, dass Swami dann hinterher entweder den Kopf schüttelt und sagt, Goldstein, aber doch nicht diese Person. Wo Goldstein sagt, was mich zutiefst beschämt, weil ich nicht die richtige Person ausgewählt habe und weil das gleiche Spielchen unter Umständen mehrfach hintereinander läuft. So lange, bis Swami sagt, eine gute Wahl, Goldstein. Und er sagt, die dritte Stufe, und das ist noch viel herausfordernder, das ist, dass Swami zu Goldstein sagt, okay, Goldstein, wähle, ohne es hinterher zu kommentieren. Das heißt, ohne zu sagen, eine gute Wahl oder eine verkehrte Wahl, sondern die ganze Verantwortung bei Goldstein zu lassen. Und er sagt, das ist das, worauf wir letztlich alle trainiert werden, weil irgendwann wird Swami in seiner physischen Form nicht mehr da sein. Und irgendwann müssen wir uns dann erinnern, dass wir Swami sind, dass wir Gott sind und müssen diese Aufgabe annehmen und dieser Verantwortung gerecht werden. Und das, was er im Moment mit uns macht, ist nichts anderes als ein Trainingscamp. Aber so läuft das dann ab.
Weißt du zufällig, wie das mit Marianne Meyer, der Frau und Nachfolgerin von Torben Meyer, gewesen ist? Wer hat da entschieden?
Ja, es gab, als Torbjörn verstorben ist, was ja sehr kurzfristig der Fall war, da gab es zunächst erstmal nicht die Notwendigkeit, jetzt unmittelbar zu reagieren, weil Torbjörn ja auch in der Situation ist, zusammen mit seiner geliebten Ehefrau Marianne Meyer schon immer zusammengearbeitet zu haben. Das heißt, sie haben beide gemeinsam das Esse-Institut aufgebaut und geleitet und letztlich haben sie auch als Pärchen diesen Zonenvorsitz wahrgenommen. Und Marianne wurde, als Torbjörn von uns gegangen ist, dann sofort erstmal als, ich nenne das jetzt mal, kommissarische Zonenvorsitzende eingesetzt und hat diese Aufgabe einfach weiter fortgeführt, was nichts anderes bedeutet als, sie ist im Moment unsere Zonenvorsitzende, so lange, bis es Swami gefällt, zu sagen, dass dort ein Wechsel anstehen soll. Und diese Frage ist uns ja auch jetzt bei der Pre-World Conference begegnet, das heißt, einer der Teilnehmer hatte diese Frage ja an Dr. Goldstein gerichtet und hat gesagt, wie ist denn das eigentlich jetzt mit Marianne Meyer? Ist sie unsere Interimsvorsitzende oder was ist sie denn eigentlich? Und ich fand die Antwort von Dr. Goldstein ausgesprochen schön, weil er sagte, sind wir nicht alle in unseren Aufgaben Interimsaufgabenträger, nämlich genau so lange, bis es Swami gefällt, diese Aufgabe an jemand anderen weiterzugeben. Also das ist ja nichts Besonderes. Im Moment ist Marianne unsere Zonenvorsitzende und das mit all ihrem Können und ihrer Kraft und dem, was sie als Mensch so besonders auszeichnet, mit ihrer Liebe. Und wenn es Swami gefällt, wird es irgendwann einen anderen Zonenvorsitzenden geben, so wie ja auch bei der nationalen Koordination diese Aufgabe immer wieder rolliert und an den nächsten weitergegeben wird.
Was ist eigentlich der Hintergrund der Pilgerreise? Warum wird das gemacht? Und das Wort Pilgern, wir pilgern ja heute nicht mehr wirklich. Wir steigen ins Flugzeug und sind dann da. Warum das Wort Pilgerreise?
Also dieses Wort Pilgerreise ist, glaube ich, einfach so entstanden, ist vom Himmel gefallen, ohne dass wir das bewusst ausgewählt haben. Ich glaube, es soll dem Ausdruck verleihen, dass es sich jetzt nicht einfach um eine Urlaubsreise oder sonst irgendwas handelt, sondern dass diese Reise einen ganz bestimmten Zweck hat, dass sie ausgerichtet ist auf Swami, dass sie ausgerichtet ist auf die Begegnung mit diesem Purna-Avatar und dass wir da jetzt nicht mehr pilgern im Sinne von zu Fuß eine bestimmte Strecke zurücklegen. Das ist vielleicht der modernen Zeit geschuldet, würde ja auch ein bisschen lange dauern, nach Indien zu pilgern. Der andere Teil der Frage war, warum überhaupt diese Pilgerreise? Nun, es gab interessanterweise zu Beginn des letzten Jahres schon den Vorschlag, dass wir seitens unserer Zone in Europa vielleicht einmal eine solche gemeinsame Reise zu Swami unternehmen sollten. Die war vielen von uns Aufgabenträgern sehr nahe gerückt, diese Idee, weil wir gesehen haben, mit welcher ungeheuren Kraft andere Nationen, andere Länder in Indien waren und dort wirklich in Unity vor Swami gesessen haben. Und wir haben das in diesem multikulturellen Raum Europa noch nie zu Wege gebracht. Es hat maximal mal nationale Reisen gegeben, wo zum Beispiel die Sai-Organisation Deutschland mit 100 Devotees nach Indien gereist ist. Aber dieses Verständnis für Europa zum Beispiel, für unsere Nachbarländer, hat sich in der Form noch nie ausgedrückt. Wir haben ja doch eine sehr klare und strikte Hierarchie innerhalb der Sai-Organisation, die eben auch diese Weltzonen ausweist. Und unsere Zone 7 besteht aus Nordeuropa. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir insgesamt anfangen, Grenzen zu überwinden, unsere persönlichen Grenzen zu überwinden, wie auch so etwas Banales wie nationale Grenzen zu überwinden und zu erkennen, dass wir in Wirklichkeit wirklich eben alle eins sind. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, warum Swami gesagt hat, in der Vorbereitung seines Geburtstages soll es ein Jahr geben, in dem jede Zone auf der Welt ein Zeitfenster genannt bekommt, wo genau das genutzt werden kann, um gemeinsam nach Indien zu reisen und zu seinen Füßen zu sitzen. Und wir haben das sehr schnell und sehr dankbar aufgegriffen und haben dann auch gesagt, wir geben dieser Pilgerreise einen Namen, wir schreiben darüber Unity in Diversity, das heißt Einheit in der Vielfalt. Und vom Programm her haben wir ja sämtliche Nebenaktivitäten aus dieser Reise herausgestrichen und haben gesagt, es wird nur eine Aktivität geben. Wir werden dort alle, die wir dorthin reisen, alle 350 Personen einen gemeinsamen Chor bilden. Egal, ob wir trainierte Stimmen haben, ob wir ausgebildete Sänger sind, wir werden uns zusammentun und werden ein gemeinsames Programm, was aus all diesen Ländern sich zusammensetzt, vorher einüben. Was die ganze Vielfalt repräsentiert, die ganzen unterschiedlichen Landessprachen und die ganzen unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, und werden das gemeinsam vortragen und werden damit im Innen wie im Außen versuchen, diesen Gedanken der Einheit zum Leben zu erwecken. Und das ist der Hintergrund dieser Pilgerreise und wirklich eine einmalige Gelegenheit, die Swami uns damit geboten hat.
Dann hat Swami in dem Fall eingegriffen und gesagt, kommt her.
Ja, es ist ja immer wieder so, dass ganz bestimmte Impulse von Swami direkt in die Organisation gegeben werden. Das war eines davon. Er hat bestimmt, dass es die Weltvorkonferenzen geben soll als Vorbereitung seines Geburtstages. Und er hat auch bestimmt, dass jede Zone die Möglichkeit zu einer solchen Pilgerreise bekommen soll als Vorbereitung.
Und unsere Zone 7 wird im August sein.
Ja, wir werden im August nach Indien reisen. Wir haben eine Kernzeit, die vom 1. bis 10. August ist. Und viele von uns werden schon vorher anreisen, viele werden vielleicht auch etwas länger da bleiben. Aber in dieser Zeit vom 1. bis 10., das ist die Rahmenbedingung, da sind alle, die zu dieser Pilgerreise gehören, vor Ort in Prashanti. Und in diesen 10 Tagen werden wir gemeinsam anleinen, wir werden gemeinsam zum Darshan gehen. Und wir verquicken das mit der Hoffnung, dass wir die Chance bekommen, unser Chorprogramm dann auch Swami vortragen zu dürfen. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann wird das gute Gründe haben. Aber wir versuchen uns darauf vorzubereiten und unser Bestes zu tun, um bereit zu sein.
Und an dieser Pilgerreise ist die ganze Welt beteiligt?
Es gibt zeitversetzt das ganze Jahr über für jede Zone auf der Welt ein solches Zeitfenster. Und unsere Zone, das heißt in dem Falle die 18 Länder, die zu unserer Zone gehören, also alle, die zu Nordeuropa gehören. Das geht dann von Grönland und Island bis Belgien, Holland, Deutschland, Polen, Litauen, Estland, Lettland und. Also diese ganzen Länder gehören zu unserer Weltzone.
Und alle machen sicherlich von diesem wunderbaren Geschenk auch Gebrauch.
Ja, nach meinem Wissen hat jede Zone davon Gebrauch gemacht. Das heißt, es finden das ganze Jahr über solche Pilgerreisen statt. Es werden alle Weltzonen eine ähnliche Reise, wie wir sie jetzt durchführen, innerhalb dieses Jahres auch durchführen.
Sing, hallelujah, unser Herr. 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 Sing,
die Satya Sai-Organisation hat sich ja nun neue große Aufgaben gestellt, zum Beispiel das Zusammenleben von Devotees in einer spirituellen Gemeinschaft und sich unter anderem auch noch intensiver um alte oder vielleicht kranke Devotees zu kümmern. In welchem Stadium ist das?
Das ist eine spannende Frage, weil das Erste ist, dass ich nicht glaube, dass wir uns das zur Aufgabe gemacht haben, sondern das Ganze ist uns zur Aufgabe gemacht worden. Das Thema, uns in einem stärkeren Maße zu öffnen, in einem stärkeren Maße uns auch zu kümmern, um all diejenigen, die der Hilfe und des Beistands bedürfen, das ist ja eine der nobelsten Aufgaben, die Swami uns immer wieder vorlebt und die uns auch immer wieder gibt. Und so haben wir in der Sai-Organisation diesen Gedanken des Miteinander, was generationenübergreifend ist und was dann auch in den unterschiedlichsten Lebensphasen stattfinden kann, wozu natürlich auch gehört, Menschen, die vom Alter her nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel an dem Gruppen- und Zentrumsleben teilzunehmen, dort irgendwo eine Alternative zu bieten, Menschen eine Möglichkeit zu geben, in Würde und auch in ihrer Spiritualität dieses Leben hier zu verlassen und, uns all das einfach einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und wir haben dazu auch eine Umfrage gemacht und waren dann ganz erstaunt, wie viele Menschen diesen Wunsch in sich tragen. Das heißt, Spiritualität nicht nur für sich im kleinen Kämmerlein zu leben und nicht nur ein Baba-Devoti donnerstags abends zu sein, sondern so etwas wie ein Fulltime-Devoti zu sein und das Leben in einem solchen spirituellen Umfeld zu verbringen und mit anderen zusammen dieses Leben zu teilen und aufzubauen. So ist es entstanden, dass wir uns jetzt nach entsprechenden Orten umschauen. Ein solcher Ort ist uns ja wie von Zauberhand dann in den Schoß gelegt worden und da sind wir im Moment am Überprüfen, kann das der richtige Ort sein, ist das der richtige Ort? Swami selbst ist dieser Ort ja auch schon vorgestellt worden. Er hat ein positives Votum dazu abgegeben.
Ja, das ist ja wirklich eine köstliche Geschichte gewesen. Magst du sie unseren Hörerinnen und Hörern, die sie vielleicht noch nicht kennen, erzählen?
Also, es ist uns ein solcher Ort gezeigt worden. Ein solcher Ort, an dem sowohl eine solche spirituelle Lebensgemeinschaft wie auch das, was wir auch schon als Wunsch sehr lange in uns tragen, nämlich zum Beispiel eine Schule und ein Ausbildungsplatz für Lehrer, Realität werden könnten. Und als uns dieser Ort gezeigt wurde, erschien er uns viel zu aufwendig und viel zu mächtig und wir waren geneigt, ganz schnell wieder davonzulaufen und zu sagen, bitte nicht eine solche Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und natürlich haben auch wir dann zu diesem Strohhalm gegriffen und gesagt, also solange Swami noch unter uns ist, sollten wir jedwede Chance nutzen, vielleicht von ihm, von diesem roten Telefon, ein Feedback und eine Antwort zu bekommen. Und die nächste, die nach Indien reiste, war Petra von Kalinowski und sie ist von uns mit dieser Bitte ausgestattet worden, versuch Swami dieses Projekt vorzustellen und versuch von ihm eine Antwort zu bekommen. Und wir alle, die wir in letzter Zeit häufiger mal in Indien gewesen sind, wissen, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, in den direkten Kontakt zu Swami zu kommen. Diese persönlichen Begegnungen werden ja doch immer weniger und damit auch die Möglichkeit, unmittelbare Antworten zu bekommen. Und das Besondere an dieser Reise war, dass Petra zusammen mit ihrem Mann 3-mal persönlich die Gelegenheit hatte, mit Swami über dieses Projekt zu sprechen. Parallel hat sie 3 Darshans erlebt, wo ein Prasad ausgegeben wurde. Und das Besondere war nicht das Prasad an sich, sondern dass Petra sowohl wie auch ihr Mann jeweils ein anderes Prasad bekamen als alle anderen, die da in der Darshan-Halle versammelt waren, nämlich in Form von Goldmünzen. Goldmünzen, die natürlich für unseren weltlichen Reichtum gesehen werden können, auch Goldmünzen aus unterschiedlichen Nationen. Das ging von den USA über Frankreich, Österreich, Italien und den Euro. Das schien dann schon ein Verweis darauf, dass das ein Projekt ist, was wir so in der Form nicht alleine werden realisieren können, sondern was wir nur in einer starken Gemeinschaft werden realisieren können. Und es gab 3-mal, wie gesagt, für die beiden die Möglichkeit, Swami auf dieses Projekt anzusprechen. Und beim 3. Mal hat Petra ihn ausdrücklich gefragt, nicht nur, ob er dieses Projekt segnet, sondern ob wir dieses Projekt umsetzen sollen. Und er hat das ausdrücklich bestätigt. Und das ermutigt uns natürlich im Moment, diesen Weg zunächst weiterzugehen. Wobei ich auch sagen muss, ich erachte das als ein sehr, sehr starkes Zeichen. Es enthebt uns aber in keinster Weise unserer Verantwortung und unseres Unterscheidungsvermögens. Was anderes soll Swami tun, wenn wir ihm unser Herz zu Füßen legen und sagen, Swami, das möchten wir so gerne, sollen wir das wirklich tun? Ein liebender Vater wird an der Stelle natürlich immer sagen, ja, natürlich sollt ihr das tun. Und damit hat er uns diese Verantwortung wieder zurückgegeben. Und der versuchen wir momentan gerade gerecht zu werden und zu schauen, was ist wirklich das Beste, was wir an der Stelle tun können. Und das hat uns schon manche schlaflose Nacht bereitet und manch ein Kopfzerbrechen. Und es steht auch immer noch nicht fest, wie dieses Projekt sich weiterentwickeln wird. Aber es zieht im Moment eine ganze Reihe von Menschen in seinen Bann. Und es ist ein interessantes Lernfeld, was sich da neu auftut, mit welchem Ausgang auch immer. Aber ich glaube, alle, die damit in Berührung kommen, werden auf die ein oder andere Art und Weise wieder etwas neu hinzulernen dürfen.
Beim Thema Alte und Kranke habe ich noch die Frage, es gibt ja viele Devotees, die keine Angehörigen haben. Ist denn auch in dem Zusammenhang jetzt außerhalb dieses Zusammenlebens in einer Gemeinschaft an Patiententestamente und Betreuungsvorsorgen gedacht worden?
Das berührt jetzt natürlich genau das Thema, was wir, glaube ich, mit dieser spirituellen Lebensgemeinschaft begonnen haben. In der Tat ist das ja dann sehr umfassend, wenn man das ein Stück weit zu Ende denkt. Denn das bedeutet, dass wir mit den unterschiedlichen Generationen unter einem Dach leben wollen. Das heißt auch die Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und es gibt ganz viele Menschen, die im Alter einsam werden, vielleicht gar keine anderen Angehörigen mehr haben und denen es ein Herzensanliegen ist, jetzt nicht, gerade wenn du das Thema Patientenverfügung zum Beispiel ansprichst oder ähnliches, dann nicht sich in die Obhut oder auch in die Willkür von fremden Personen zu begeben, sondern von Menschen, die den gleichen Weg gegangen sind und die gleiche Ausrichtung haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann mit eine der Aufgaben sein wird, dass es solche, man kann das ja auch mal einfach als Patenschaft bezeichnen, dass es solche Patenschaften geben wird, dass es Menschen geben wird, die sich der Älteren in einem stärkeren Maße annehmen, die ihnen die Gewissheit geben und auch die Beruhigung geben, sich kümmern zu werden, wenn irgendetwas ansteht, was entschieden werden muss, was dann auf diesem formalen Wege zum Beispiel über eine Patientenverfügung und ähnliche Vereinbarungen ja auch geregelt werden kann. Ich glaube schon, dass das uns immer weiter auch in der Form fordern wird, dass das Aufgabengebiet, was wir innerhalb der SAI-Organisation zu erfüllen haben, nach innen wie nach außen sich einfach noch deutlich ausweiten wird. Ich glaube, die letzten 20 Jahre, die haben dem gedient, im Inneren zunächst erstmal eine Stabilität und einen harten Kern wachsen zu lassen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns aus diesem schönen inneren Kreis umdrehen und den Blick nach außen wenden und gucken, wo liegen eigentlich unsere Aufgaben in der Gesellschaft und wo kann unser Dienen jetzt wirklich die größten Früchte tragen.
An welcher Stelle würdest du wünschen, dass die Satya Sai-Organisation noch wachsen darf? Oder anders gefragt, was ist liegen geblieben? Was hättest du gerne noch angepackt?
Ich habe das ganz am Anfang und somit schließt sich vielleicht der Kreis schon mal gesagt. Eines, was mir besonders am Herzen lag, war das Stichwort der Ermutigung. Und ich glaube, ja, was bleibt liegen? Das, was wir an Aufgaben zu bewältigen haben, das sind ja nur die unterschiedlichen Pflastersteine, mit denen wir unseren Weg letztlich selber pflastern, auf dem wir gehen. Insofern wird jeder von uns noch einen Haufen Steine vor sich haben und hoffentlich auch schon ein paar zu einem gangbaren Weg verpflastert haben. Aber das, was ich nach wie vor jedem Einzelnen ans Herz legen möchte, ist, den Mut aufzubringen, sich immer wieder zu stellen, nicht davon zu laufen, nicht bei den ersten Widerständen, bei den ersten Schwierigkeiten, dem kleinen Ich die Macht zu übergeben, was dann sagt, siehste, habe ich dir doch gleich gesagt, das kann ja nichts werden, sondern wirklich den Mut aufzubringen, sich anzuvertrauen und sich hinzugeben an dieses Bewusstsein, dass da etwas sehr viel Größeres ist, was wir in Wirklichkeit sind. Und das ist der einzige Sinn und Zweck der Satya-Sai-Organisation, dass wir erkennen und erfahren und manifestieren, dass wir Gott sind. Und solange das nicht in jedem Einzelnen von uns passiert ist, gibt es immer noch genügend zu tun und ist genügend liegen geblieben, an dem wir alle weiterarbeiten dürfen.
Hast du damals 1990 gedacht, dass die Organisation so anwachsen würde, wie Swami es ja geweissagt hat, aber der menschliche Geist zweifelt ja gern auch mal?
1990 war ich noch in einer ganz anderen Situation. Da war ich das allererste Mal im Ashram, wie du schon gehört hast. Und 1990 war ich entsetzt. Ich war entsetzt, weil ich kam aus einer Situation in Deutschland, wo ich gerade aus allen möglichen Vereinen, in denen ich bis dato Mitglied gewesen war, ausgetreten war, weil ich diese Vereinsmeierei überhaupt nicht mehr aushalten konnte. Und ich weiß das noch wie heute. Ich kam in diesen Ashram. Und es gab damals, ich nannte die damals despektierlicherweise ein paar schwebende Jungfrauen. Das waren für mich ganz ätherische und heilig wirkende weibliche Wesen, die aus Deutschland kamen, die an mir vorbei huschten und scheinbar in einer ganz anderen Welt zu Hause waren und die mir zuriefen, komm, 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 beeil dich, da hinten ist ein Deutschentreffen. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin hier im hintersten Winkel der Welt in Indien in irgendeinem Ashram gelandet und die Deutschen haben schon wieder nichts Besseres zu tun, als sich in irgendeiner Vereinsform zusammenzuschließen und hier ein Deutschentreffen zu machen. Und es hat mich schier entsetzt. Und als ich aus dieser Reise zurückgekommen bin nach Deutschland, war es dann spannenderweise in der Tat so, dass wir innerhalb weniger Wochen die Information bekam, dass es eine solche Satya-Sai-Organisation gibt und dass es die auch in Deutschland gibt. Und auf wundersame Art und Weise haben wir uns damals nicht umgedreht und die Flucht gesucht, sondern haben gesagt, aber da müssen wir irgendwie in Kontakt kommen und sind dann sehr schnell nach diesem ersten Indienaufenthalt eingeladen gewesen zu einem regionalen Treffen, was damals noch in Worpswede stattfand für die Region 1 und trafen damals auf Gerhard Notbeck, der mit beiden Füßen auf dem Boden so etwas wie ein Leuchtfeuer der Liebe für uns darstellte und mit seinen wunderbaren Liedern uns in seinen Bann gezogen hat und Ursula und ich uns anguckten und sagten, also wenn das solche Menschen sind, die hier in dieser Organisation wirken, dann kann das nur die richtige Organisation sein und seitdem sind wir dabei geblieben. Natürlich wünsche ich mir heute, dass sie noch viel, viel größer wird und dass sie sich noch viel weiter ausdehnt, weil es, glaube ich, keine andere Organisation gibt, die uns in einem so geschützten Rahmen die Möglichkeit gibt, zu wachsen und zu dem zu werden, was wir wirklich sind, als es die Sai-Organisation tut.
Thank you.
Ursula, was glaubst du, woran liegt es, dass selbst die Devotis, die heute zu Sai Baba kommen und die keinen so nahen Zugang zu ihm mehr haben können, wie zum Beispiel ihr beide es gehabt habt, die ihn jetzt nur noch aus der Ferne erleben können, trotzdem voller Liebe und Hingabe zu Swami sind?
Ich glaube, das liegt daran, dass im Laufe der vergangenen 20 Jahre das insgesamt die Spiritualität angestiegen ist, die Energie der Spiritualität. Und dass die Menschen, die jetzt zu Swami kommen und ihn nur noch von Ferne sehen, die steigen schon zumindest zwar in dem Augenblick noch unbewusst, aber energetisch auf einer viel höheren Ebene bereits ein, sodass es sie direkt erreicht. Wenn sie dort sind, sie wissen es, denn es öffnet sich, weil es sind immer mehr Menschen, die Gott in allen Formen anbeten. Swami betont ja immer wieder, es geht nicht um den Namen und die Form, sondern es geht um das göttliche Bewusstsein, das in jedem Menschen ist und aus dem jeder Mensch letztendlich besteht. Und auf der Ebene des göttlichen Bewusstseins gibt es ja ohnehin keinen Unterschied. Und ich meine, dass, wie ich das eben schon sagte, dass die letzten 20 Jahre ganz explizit dafür dienten, um diese Bewusstseinsschwingung zu verstärken in der Welt.
Also für dich ist die Advaita-Lehre die allerwichtigste Lehre von Swami?
Ja, unbedingt. Das ist auch die ich erfahren habe. Einer, keine zwei. Verschiedenste Erlebnisse, die dahinter stehen. Ob das in einer Atemsitzung war, wo plötzlich dieses unendlich pulsierende Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nur noch übrig blieb. Und andere Geschichten. Also es ist so.
Manfred, ist es bei dir auch Advaita oder welche Lehre hat dich am meisten geformt oder transformiert?
Ich glaube, es war ganz pragmatisch, waren es die fünf menschlichen Werte. Das war etwas, was ich jeden einzelnen Tag in meine Handlungen, in meine Betrachtung dieser Welt einbeziehen konnte, wo ich einfach immer wieder sehen konnte, ah ja, was verändert sich eigentlich, wenn es auf Basis dieser fünf menschlichen Werte passiert? Das ist auch das Gloriose für mich an der Lehre von Satya Sai Baba. Es ist ja nichts Schwieriges, es ist ja nichts Kompliziertes, es ist ja nichts, was wir nicht verstehen könnten, sondern es sind ganz fundamentale Grundlagen, zu denen jeder von uns unmittelbar einen Zugang findet und wo es doch ein ganzes Leben lang dauert, sie in der Form zu verwirklichen. Aber das sind ganz sicherlich die Aspekte, die mich am meisten geprägt haben.
Manfred, im Laufe des Gesprächs habe ich natürlich mitgekriegt, dass du deinen Ruhestand nicht wirklich in Ruhe verbringen wirst. Es wird mehr ein Unruhestand werden. Wir werden dich sicherlich auf vielen Veranstaltungen auch weiterhin begrüßen können. Dann vielleicht in der zweiten Stuhlreihe entspannt, zurückgelehnt und einfach nur genießen.
Ich finde das ganz wunderbar. Ich bin im Moment Leiter der Gruppe in Lehrte. Und das erinnert mich an ein Bild aus dem Radsport, wo es den sogenannten Bahnradvierer gibt, der nur deswegen so hervorragende Leistungen bringen kann, weil sich immer abgewechselt wird. Und derjenige, der gerade an der Spitze gefahren ist und für eine Weile diese drei anderen gezogen hat, sich zurückfallen lässt und sich wieder hinten anschließt, und dann in der Zeit von den anderen gezogen wird. Und so gibt es einen permanenten Wechsel, einen permanenten Kreislauf. Und das ist genau das, was wir in der Sai-Organisation auch immer wieder erleben, dass Menschen eine Zeit lang in den Vordergrund treten, dass sie dann wieder in den Hintergrund treten und dass ihnen etwas Neues begegnet und sie wieder neue Erfahrungen machen dürfen. Und so ist für mich mit dem Ablegen dieser Aufgabe der nationalen Koordination mein Weg mit Sai ja nicht zu Ende und auch mein Weg mit der Organisation nicht zu Ende. Es beschreibt einfach nur eine Etappe auf diesem Weg.
Danke.
Sehr gern.
Om Sai Ram.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Wir waren bei Ursula und Manfred Müller-Gransee. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.